Pure Play. Legal Insights für Startups und E-Commerce.
Zu wem ist man ehrlicher als zu dem Suchfeld von Google? In der Werbung zählt nicht nur, wie du es machst, sondern die Geschichte, die du erzählst.
Entwicklung geht nicht immer nur aufwärts, sondern es kann auch anders kommen.
Hallo da draußen, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Pure Play. Heute wieder mit Martin Schmidhuber. Hallo Martin.
Hallo Martin.
Lieber Martin, wir hatten in der letzten Folge über Pyrmin gesprochen, dessen deutscher Distributeur, ohne ihn zu fragen, seine in der Schweiz geschützte Marke Zyrinade, also das ist eine Marke für Bio-Limonade, als europäische Unionsmarke angemeldet hatte.
Ich erinnere mich, ja.
Genau, du hast mir erklärt, dass Pyrmin unter bestimmten Voraussetzungen diese Unionsmarke als Agentenmarke herausverlangen kann, also verlangen kann, dass die übertragen wird. Jetzt habe ich eine Frage dazu. Angenommen, es hätte gar kein Vertragsverhältnis zwischen den beiden gegeben oder der Vertrag wäre vielleicht schon vor dem Zeitpunkt beendet gewesen, als der Markus die Unionsmarke angemeldet hat. Könnte man auch unter einem anderen Aspekt die Marke angreifen?
Ja, das ist ein guter Punkt. Also das ist immer so das Zweite, was man in diesen Fällen prüft. Ja, also wenn man tatsächlich das Agentenverhältnis nicht begründen kann, weil es eben an der entsprechenden vertraglichen Vereinbarung, da haben wir ja letzte Folge drüber gesprochen, über diese besonderen Treuepflichten da geregelt sind, ja, die so ein Agentenverhältnis begründen, da muss man sich andere Ansatzpunkte suchen. Und das Gesetz kennt das. Ja, das Gesetz kennt eben eine bösgläubige Markenanmeldung. Was ist das? Ja, um das vielleicht, sagen wir mal so, ein bisschen abstrakt zu definieren. Das ist die Anmeldung einer Marke, nicht mit dem Ziel, sich in lauterer Weise am Wettbewerb zu beteiligen, nicht? Also ich melde eine Marke an, um die auch zu benutzen, ja, sondern die Absicht, mit einer, und wenn man das im Kommentar liest, ist schön, ne, den redlichen Handelsbräuchen widersprechenden Art und Weise, ja, jemandem sozusagen das Leben schwer machen möchte. Also man will Drittinteressen desjenigen, der so ein Recht hat, vielleicht irgendwo anders, dem möchte man schaden. Ja? Darum geht's, um den Wettbewerb zu behindern.
Aber das ist natürlich ein weites Feld, nicht? Wann ist das so zu sehen, dass das bösgläubig ist? Wenn jetzt in unserem Fall der Markus einfach sagt, ich warte mal ein Jahr und dann melde ich das an, oder was wir letztes Mal schon angesprochen hatten, wie wäre es, wenn zufälligerweise der Vermieter, der das Lager, wo das Zeugs steht, sagt, finde ich cool, melde da die Marke an oder so, also jemand, der gar nichts damit zu tun hat, funktioniert das dann auch?
Ja, also das ist natürlich die absolut spannende Frage. Und ich meine, wann immer es in der Juristerei um Bösgläubigkeit geht, dann wissen wir beide, dass man das natürlich auch nicht so ohne weiteres nachweisen kann. Also vielleicht ganz kurz zu den Voraussetzungen. Es muss sich natürlich um wiederum ein identisches oder ähnliches Zeichen handeln in dem gleichen Waren-Dienstleistungsbereich. Ja, also es muss diesen Connex geben zwischen den beiden Marken. Geht nicht jede Marke, ja, die man da angreifen kann. Und natürlich muss man nachher nachweisen können, dass der Anmelder Kenntnis, ja, von der Benutzung dieses identischen Zeichens oder ähnlichen Zeichens durch den Markeninhaber hatte. Ne? Also das heißt also, nur der Vermieter, der das irgendwie so völlig zufällig macht oder so, der hat schon keine Kenntnis, also den wird das nicht treffen. Aber hier ist es ja so, dass wir den Markus haben.
Das heißt, es muss jemand sein, der weiß, dass da jemand anders eigentlich schon da ist in dem Bereich, schon eine Marke hat und muss sagen, ist mir egal, ich mache das, melde es trotzdem an.
Genau, und vor allem halt häufig durch die Überlegung getrieben, dass das Markenrecht ja dem Territorialitätsprinzip folgt. Das heißt, die Marke gilt nur da, wo sie eingetragen ist. Und dann sagt er sich, ach Mensch, der hat das in der Schweiz nur geschützt, jetzt mache ich das mal in Deutschland. Ja, also das ist so der typische Fall, mit dem man dann da zu tun hat. Ja, ganz zentral, ja, bei der Frage, ob das jetzt bösgläubig oder nicht, ist die Frage, hat denn der Anmelder einen Benutzungswillen? Meldet die Marke an, um sie selber zu benutzen, selber ein Geschäft aufzubauen, was natürlich auch Investitionen erfordert und so weiter? Dann wird es schwierig mit der Bösgläubigkeit.
Könnte ja sein, dass der Markus sagt, ne, ich finde das so cool, ich mache da selber was, lass da was produzieren und will das selber vertreiben, könnte ja sein.
Absolut, ja. Und ich meine, sagen wir mal so, er kann ja auch sagen, Mensch, wenn du es nicht machst, ja, dann mache ich es halt, ja. Ich meine, dann bleibst du in der Schweiz, ich bin in Deutschland und so ist es halt nun mal, ja. Hier haben wir natürlich den Fall, dass der Markus schon gar nicht mehr so viel verkauft hat und dann in so einem Zeitpunkt die Marke anmeldet. Muss man mal gucken, ja. Also das ist in diesen Fällen immer so, dass es halt nicht so einfach ist, da diesen Vorsatz letztlich nachzuweisen, ja.
Das heißt, wir können mitnehmen sozusagen, wenn das Vertragsverhältnis besteht, bin ich im Bereich der Agentenmarke, da komme ich relativ gut gegen an. Mhm. Vielleicht gibt es da nachvertragliche Pflichten auch noch so ein bisschen danach.
Genau, also es gibt so gegebenenfalls nachvertragliche Treuepflichten, ja.
Und, aber wenn der zeitliche Abstand ein bisschen größer ist, dann sind diese nachvertraglichen Pflichten möglicherweise weg. Und dann muss ich mich ja auf diese bösgläubige Markenanmeldung oder die Löschung wegen bösgläubiger Markenanmeldung schützen. Und dann wird das Eis schon so ein kleines bisschen dünner, ne, wenn man das so sagen kann.
Absolut. Und ich meine, es ist schlussendlich ja dann auch so, man muss sich immer den Fall angucken. Und es gibt natürlich ganz klar Marken, die werden dann angemeldet, ja, ohne irgendwelche Benutzungsabsichten. Da werden dann vielleicht irgendwie die Kunden, ja, des Schweizer Unternehmers angeschrieben und gesagt, hier, hör mal zu. Also wenn der dich beliefern will in Deutschland, ja, hier, guck mal, ich habe deine Marke angemeldet, dann geh doch lieber mit mir oder so, ja, oder lass es besser bleiben, ja, geh mit mir ist ja schon wieder eher Benutzung, ja, aber sowas wie lass es besser bleiben, ja, da könnte man dann natürlich schon Behinderungsabsicht in Form einer Defensivmarke oder Sperrmarke begründen.
Wenn ich also kein eigenes Geschäft damit machen will, sondern ich will eigentlich nur die Hand aufhalten, es geht so eigentlich um Erpressung, wenn man so will.
Ne? Das kommt noch dazu, genau.
Genau, also oder ich will darüber den anderen in Schwierigkeiten bringen, ohne dass ich selber ein Geschäft machen will eigentlich, außer dieser Zahlung. Gibt es da noch andere Konstellationen, die so ähnlich sind?
Also eine ganz berühmte Konstellation auch, die man auch immer wieder feststellt, und ist das die Situation der Wiederholungsmarke. Ja, also im Markenrecht muss man wissen, wenn man eine Marke anmeldet, hat man 5 Jahre Zeit, bis man die Marke benutzen muss. Das ist eine sogenannte Benutzungsschonfrist, die ist auch richtig, ja, weil man muss ja die Marke ins Register bringen, dann wird die veröffentlicht, ja, und dann hat man ja unter Umständen noch einen großen Marketingaufwand, um einen Market Launch zu machen, wie auch immer, man muss Kunden finden und so weiter und so fort. Das heißt also, diese 5-Jahres-Frist, die hat man nun mal. Ja? Jetzt gibt es aber Markeninhaber, die sagen, Mensch, ich habe eigentlich nur ein Produkt, aber ich melde meine Marke jetzt auch nochmal im Randbereich der Produkte an und sperre somit den Wettbewerb ab, und 5 Jahre lang muss ich ja auch nicht benutzen. Und was machen die dann? 6 Monate vor Ablauf der Benutzungsschonfrist melden sie die Marke nochmal an in den ganzen Bereichen, in denen sie nicht benutzen. Mhm. Also die nächste Sperrmarke. Und sobald man dann die 3. und die 4. Sperrmarke alle 5 Jahre anmeldet, da gibt es mittlerweile gefestigte Rechtsprechung, die sagt, in diesen Fällen, ja, wo sich da so ein Schema ableiten lässt, dass man eigentlich nur sperren will und gar nicht benutzen will, dann ist das auch ein bösgläubiges Verhalten. Ja. Und das ist natürlich erstmal ein Ansatzpunkt, kostet ja auch nicht so viel, aber mittlerweile gibt es da auch Handhabe, dass man sowas abstellt.
Okay. Ja, eine letzte Frage noch. Bei der Agentenmarke haben wir verstanden, da kann ich nicht nur auf Löschung gehen, sondern ich kann mir auch die Marke übertragen lassen und habe dann auch die Priorität dieser Agentenmarke, was ein Vorteil ist.
Sehr gut, absolut.
Kann ich das auch hier, wenn jemand bösgläubig was angemeldet hat, nur um mir zu schaden?
Da funktioniert es nicht. Ja, also die bösgläubige Anmeldung sieht nur einen Löschungsantrag vor. Das heißt also, die Marke ist dann tatsächlich auch weg. Weshalb man natürlich gucken sollte, ehe man jemanden angreift wegen Bösgläubigkeit, sollte man die Marke natürlich vorher selber angemeldet haben. Nicht? Sonst hat man das gleiche Manöver unter Umständen direkt danach wieder. Was mich eigentlich dann zu meinem finalen Tipp bewegt. Wie immer, wenn man ein Markenportfolio aufbaut, ich sage jetzt das nicht nur, um da Geschäft zu generieren, aber die paar Euro, um nochmal irgendwo in einem benachbarten Land, in einem naheliegenden Markt, nochmal zumindest einen Fuß in die Tür zu bekommen, die sollte man aufbringen, weil dann hat man den ganzen Ärger am Ende nicht.
Guter Hinweis. Ja, vielen Dank, Martin. War spannend zu sehen, also was man alles tun kann, wenn jemand anderes unlauter versucht, eine Marke faktisch wegzunehmen oder den wirtschaftlichen Erfolg daraus wegzunehmen in einem bestimmten Land oder in einem bestimmten Bereich oder mich damit erpresst.
Absolut.
Super, und ich freue mich auf die nächsten Folgen.
Ich freue mich auch, Martin, dann bist du wieder dran.
Tschüss.